Radio 3. Das Gespräch.
Man ist allzu schnell beim Konfektionierten. Und man findet sogar Autoren und Regisseure mit Ostbiografie, die diesem Konfektionierten in die Falle gehen. Also diese ewigen Stasi-Seilschaften, die Neonazis in der ostdeutschen Provinz, das gibt's ja alles. Aber irgendwann wird das ein dermaßen erbärmliches Klischee, dass man damit nicht mehr künstlerisch arbeiten kann. Und die Wahrheit ist eben doch deutlich vielfältiger. Und das stößt den Leuten zu Recht auf. Die sehen das und die sagen, ich bin damit nicht gemeint.
Den Leuten im Osten Deutschlands stößt das auf, dass ihre Geschichten allzu oft klischeehaft erzählt werden, aus einer westdeutschen Perspektive erzählt werden. So sieht es Thorsten Schulz. Er ist Professor für praktische Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg. Er ist Drehbuchautor und Schriftsteller. Ich habe mit ihm geredet über ostdeutsche und westdeutsche Klischees und ich habe mit ihm über seine sehr intensive Beziehung zu seiner Kindheit gesprochen. Thorsten Schulz hat eine heftige Sehnsucht nach seiner Kindheit. Davon erzählt er in seinem neuen Buch Kindheit mit Jimmy oder die Kunst zu dribbeln. Da musste ich gleich mal fragen, Thorsten Schulz, warum haben Sie denn eine so starke Sehnsucht nach Ihrer Kindheit?
Naja, das könnte ja ein Ausdruck von Narzissmus sein. Vielleicht ist es das auch. Ich habe schon immer in einer Art und Weise geschrieben, dass ich bestimmte Einfälle, bestimmte Tonalitäten aus der Kindheit empfange. Das ist für mich wie so ein Urgrund des schöpferischen Arbeitens und ich möchte die Kindheit nicht missen. Also es wäre so ungefähr das Schlimmste, wenn die ganze Kindheit aus meinem Gedächtnis entschwinden würde. Gott sei Dank ist es ja mit dem Älterwerden, wie ich mal hörte, genau andersherum, dass zunehmend die Kindheit wieder präsenter wird. Und tatsächlich will ich auch mit einem Romanstoff nochmal in die Kindheit hinabtauchen. Im Übrigen ist das Buch Kindheit mit Jimmy oder die Kunst zu dribbeln so eine Art Aufgalopp zu diesem größeren Kindheitsroman.
Da kommt noch mehr nach, okay.
Da kommt tatsächlich noch mehr nach, sofern ich arbeitsfreudig und fähig bleibe. Also ich bin der Kindheit sehr verbunden und es ist sogar so, dass ich gelegentlich die Orte meiner Kindheit aufsuche, ohne jetzt den Vorsatz zu haben, ständig recherchieren zu müssen, sondern einfach so schlicht gesagt aus mentalen Gründen, dass ich wieder andocken will an Kindheitsgefühle und Erinnerungen in mir hochsteigen an Vorgänge, die passiert sind.
Es ist ja nicht so, dass seit Ihrer Kindheit jetzt nichts passiert wäre. In Ihrem jetzt 65 oder 66 Jahre dauernden Leben, Sie sind Jahrgang 1960, also Sie sind, haben studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg, sind später Professor dort geworden, also dann an der Filmuniversität, Drehbuchautor, als Schriftsteller erfolgreich. Wir werden über Verschiedenes davon auch noch sprechen. Aber zurück zu Ihrer Kindheit. In Berlin-Friedrichshain sind Sie groß geworden, also im Osten Berlin. Und für Ihre, wie Sie sagen, Ihren Aufgalopp der Erinnerung an die Kindheit haben Sie sich jetzt einen Ort ausgesucht, wo sich das so kristallisiert, die Kindheit, nämlich das Stadion an der Alten Försterei, das Stadion von Union Berlin. Ist da am meisten von Ihrer Kindheit sozusagen konzentriert?
Naja, es war ein sehr konzentrierter Ort im Rahmen der Kindheit. Die Kindheit selbst fand ja vorwiegend in Berlin-Friedrichshain am Boxhagener Platz statt. Und der Alltag des Kindes, das ich war, bestand darin, dass ich aus der Schule kam. Ich war Gott sei Dank ein recht guter Schüler. Ich musste keine Hausarbeiten machen oder machte die ganz schnell. Ich warf die Schulmappe in die Ecke und ging auf den Platz. Da war das Leben und dann nahmen mich meine Väter, zwei an der Zahl, ein leiblicher und ein Stiefvater, am Wochenende mit nach Köpenick ins Stadion an der Alten Försterei. Und das war sozusagen die erste Bühne in meinem Leben, wenn man so will. Mhm. Und nach den Spielen, man konnte noch aufs Spielfeld rauf, stieg ich über die Barriere und ging aufs Spielfeld und ahmte die Bewegung der Fußballer nach.
Aber dieser wichtige Ort für Ihre Kindheit, das Stadion von Union, da hatten Sie Ihre Buchpremiere mit diesem Buch. Stelle ich mir vor, dass das dann ganz schön gekribbelt hat, an diesem Ort zu sein mit seinem Buch?
Ja, tatsächlich. Weniger wegen des Ortes, ehrlich gesagt, sondern wegen der Leute, die da kamen. Weil das war jetzt kein literaturaffines Publikum im herkömmlichen Sinne, wie man es in einem Literaturhaus zum Beispiel hat. Das waren überwiegend oder fast ausschließlich Fans. Das war ein sogenanntes Fantreffen. Es war wahnsinnig gut besucht. Und die Leute waren sehr diszipliniert, saßen da voller Neugierde und manche hatten Union-Trikot an. Also es war schon ungewöhnlich, an so einem Ort vor den Leuten zu lesen. Ich glaube, die meisten haben auch eher so ein dokumentarisches Buch erwartet, während ja mein Buch ein literarisch-fiktionales ist. Also ich entführe Jimmy Hoge, eine Legendenfigur aus meiner Kindheit, auf ein literarisches Spielfeld und spiele mit ihm. Mhm. Also er kann besser Fußball spielen als ich, aber ich kann vielleicht besser schreiben, als er es konnte. Er lebt ja leider nicht mehr. Und denke mir die Interaktion des Kindes, das ich einmal war, mit ihm aus. Also er ist so eine Art Mentorenfigur, der ich meine Probleme anvertraue. Und er gibt dann seinen Senf dazu, mal klug, mal eher skurril und nicht so klug. Aber ich glaube, die Leute haben das natürlich geschnallt. Die haben das mitgekriegt, wie die erzählerische Verabredung ist. Und es wurden sehr, sehr viele Bücher gekauft.
Also es hat sich auch nicht unwichtig für einen Autor.
Also das muss man mal erwähnen, dass, also wie erobert man mit Literatur neue Publikumskreise? Das ist ja gar nicht so einfach in Zeiten abnehmender Literaturrezeption. Mhm. Das war für mich ein schönes Erlebnis, ja.
Ja, dieser Jimmy, also Günter Hoge mit bürgerlichem Namen, der auch im Titel Ihres Buches steckt, eben Kindheit mit Jimmy oder die Kunst zu dribbeln. Dieser Fußballer bei Union, was hat der denn für Sie bedeutet, als Sie ein Kind waren?
Naja, der konnte etwas, was andere nicht konnten. Das war schon mal gut. Und es war etwas sehr Einfaches. Der konnte sehr schnell rennen und er konnte sehr gut dribbeln. Und er konnte auch sehr gut Flanken schießen. Und das ist sowas Kreatürliches. Und das habe ich beim Fußball übrigens immer wieder erlebt. Auch als ich dann schon als Dozent tätig war und Professor an der Uni, habe ich immer noch Fußball gespielt. Und da war es dann im Prinzip wirklich egal, ob jemand irgendein Hilfsarbeiter ist oder irgendeinen Titel hat. Es kam darauf an, wie man spielen konnte. Also das hatte sowas kindlich Naives, ja. Mhm. Und insofern er so spielte, wie er spielte und besser war als die anderen, hob er sich raus aus der Menge der Menschen und dadurch idealisiert man natürlich jemanden und schon gar, wenn man selber klein und schwach ist und diese Idealisierung braucht, um eine Art von Selbstermächtigung zu betreiben. Das erzähle ich ja auch in dem Buch. Ich bin derjenige, der der Freund von Jimmy Hoge ist. Also in der Realität wusste der natürlich nichts davon, aber es war mir völlig egal. Ja, ich habe diese Art von Selbstermächtigung betrieben und kam damit besser durchs Leben, als wenn es nicht der Fall gewesen wäre.
Ja, der geht jetzt durch das Buch so wie eine Art imaginierter älterer Bruder von Ihnen, ja, der öfter, ja, an Ihrer Seite ist. Sie tauschen sich als Kind mit ihm aus. Und Sie haben schon erwähnt, dass Ihre beiden Väter Sie begleitet haben in dieses Stadion. Also Sie hatten Ihren leiblichen Vater, dann gab es die Trennung Ihrer Eltern, dann kam ein neuer Mann an die Seite Ihrer Mutter, Ihr Stiefvater dann. Und erstaunlicherweise, das ist ja wirklich nicht gewöhnlich, sind diese beiden Väter dann mit Ihnen ins Stadion, ja, gegangen, zu dritt. Wie kam das eigentlich?
Also ich war 4, als die sich scheiden ließen. Also ich bin ein klassisches Scheidungskind. Und der neue Vater kam relativ rasch ins Spiel. Meine Mutter verfolgte die These, der Junge braucht einen Vater. Ich hatte ja einen, aber gut, sie wollte einen neuen. Und der Übergang war dann auch relativ schnell. Und der Stiefvater hat das auch gut hingekriegt. Also der war Ringer. Der war Dritter der Berliner Ringermeisterschaft. Ich glaube, als Jugendlicher in der Jugend. Und der brachte mir so ein paar Tricks bei, das also auch wieder Sport, ja, Körperlichkeit. Und die beiden Väter, wenig verwunderlich, mochten sich am Anfang gar nicht. Und dann entdeckten sie aber, dass sie beide Union-Fans sind. Und dann wurde das Verhältnis besser und das wurde dann auch ziemlich gut. Nicht unkompliziert, weil auch immer von Konkurrenz geprägt. Und ich war auch so ein Gegenstand der Konkurrenz, um es mal so zu sagen. Und lief da immer mit und wir waren dann so ein Dreierbund. Es ging dann aber auch so weit, dass die beiden ihr Ding miteinander machten und mich gar nicht mehr beachteten.
Was Ihre Väter ja auch verbunden hat, die waren beide Arbeiter, heben Sie auch hervor. Ihr Stiefvater war Maurer, Ihr leiblicher Vater war Ofensetzer, ist jetzt auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Sie erwähnen in dem Buch gar nicht, was Ihre Mutter gearbeitet hat.
Ja, das war irgendwie erzählerisch nicht so relevant. Vielleicht hätte ich es tun können. Meine Mutter war Verkäuferin. Und sie war und ist es immer noch sehr stolz darauf, dass sie so wahnsinnig gut Kopf rechnen konnte und kann. Und ich glaube im Übrigen, dass alle drei Eltern unter anderen Umständen oder mit anderen Herkünften ihrerseits auch bestimmt hätten studieren können und eine Karriere als studierte Menschen hätten machen können. Aber das war ihnen eben verwehrt. Das ging generationsmäßig, glaube ich, erst so richtig mit mir, mit meiner Generation los, dass man da so aus dem Milieu ausbrechen konnte. Und heute bin ich sehr dankbar über die Art von Humor, die in der Familie war und immer noch ist. Und auch über diese plebejische Sicht auf die Welt, ne? Also, dass man eben die politischen Attitüden relativ schnell und klar durchschaut hat. Aber natürlich jetzt auch nicht als Widerständler sozusagen auf die Barrikaden ging, sich schon irgendwie einrichtete. Und insofern bin ich heute tatsächlich sehr froh und dankbar über diese Art von Herkunft, ja. Und sie waren auch stolz auf mich, als ich in der Schule sehr gute Leistungen brachte und förderten mich. Also ursprünglich gab es bei mir im Elternhaus, glaube ich, in der Schrankwand 4 Bücher, 2 über Sport, 2 Kochbücher. Aber es kamen dann immer mehr Bücher dazu, weil ich mir die wünschte. Also sie förderten das, sie fanden das gut, sie lebten das auch ein Stück weit mit.
Über Ihren Stiefvater schreiben Sie an einer Stelle, dass er wegen Republikflucht verurteilt war. Können Sie kurz erzählen, was da passiert ist?
Die Mauer stand noch nicht lange. Es war ja ein Unding in Berlin, aus seiner Sicht, aus der Sicht vieler Menschen. Die dachten im Übrigen, dass die Mauer nicht lange stehen bleiben würde, aber da haben sie sich leider geirrt. Und dann war es so, dass er mit einem Kumpel in einer Kneipe war. Sie waren dann auch schon erheblich angetrunken und haben das, also sie hatten es überhaupt vor. Sie wollten flüchten, aber dann aufgrund des Alkoholeinflusses haben sie dann spontan beschlossen, es zu tun. Waren sich auch relativ sicher an so einer bestimmten Stelle da in Prenzlauer Berg. Und das war aber eine Täuschung. Also sie wurden dann gefasst und in der Gerichtsverhandlung hieß es, dass mein Stiefvater Glück gehabt hätte, wenn der Genosse so und so da Dienst gehabt hätte, der hätte gleich geschossen. Also er hatte gewissermaßen Glück und er kam mit einer Bewährungsstrafe davon, weil er ein sehr guter junger Arbeiter war. Und das Kollektiv sprach sich für ihn aus und sagte, ja, der Bernd, der hat da mal einen Fehler gemacht, aber wir erziehen den schon und der ist ein sehr guter Arbeiter und lass den mal auf Bewährung noch draußen.
Und diese Sache mit der Republikflucht erwähnen Sie auch nur kurz und führen Sie gar nicht groß aus in dem Buch. Das ist eine der wenigen Stellen in diesem Kindheitsbuch, wo so die Begrenzung der DDR und das Politische überhaupt direkt zur Sprache kommt. Das heißt, dieses ganze, das System, das Regime der DDR hat in Ihre Kindheit wenig hineingewirkt, Ihrer Wahrnehmung nach?
Doch, das hat hineingewirkt, erheblich. Also da gibt's viele ganz kleine Anekdoten. Also eine zum Beispiel, ich sitze zu Hause, gucke Ostfernsehen, irgendeine Sendung. Mein Stiefvater kommt nach Hause von der Arbeit, sieht den Sender, sagt, schalt mal sofort um, der Dreck muss nicht in unserem Wohnzimmer sein. Also bei mir zu Hause war Ostfernsehen quasi verboten. Ja. Und die Väter beide und auch meine Mutter hatten einen großen Groll gegenüber diesem sogenannten real existierenden Sozialismus. Die wären sofort rübergegangen, wenn es möglich gewesen wäre in 80er Jahren, als es dann im Prinzip möglich war mit dem Ausreiseantrag. Da waren sie schon zu alt, also hatten sich doch schon eingerichtet und hatten auch so einen kleinen Wohlstand, eine Laube und ein Auto, Trabant. Oder sogar in Wartburg und wollten dann nicht nochmal neu anfangen. Aber als dann die Wende kam, hat dann mein Stiefvater mit meinem 10 Jahre jüngeren Halbbruder eine Baufirma gegründet und dann sind sie nochmal durchgestartet. Das war auch sehr angenehm. Und natürlich, also ich erinnere eine andere Situation. In der Schule erzählte ich, wie auch andere, von Sendungen im Westfernsehen, Flipper und Fury und wie die alle hießen. Und da gab es eine Elternversammlung, also da, wo die Lehrerin das kritisierte. Also sie sagte den Eltern, verbieten Sie bitte Ihren Kindern, Westfernsehen zu gucken. Und da stand mein Stiefvater auf und sagte, ja, was soll denn der Blödsinn? Was ist denn so schlimm an Flipper und Fury? Das sind freundliche Tiere. Und die sind obendrein gar nicht politisch und ich mache das nicht. Ich verbiete dem nichts. Ja. Und das konnte er sich natürlich auch erlauben, weil er als Maurer und Putzer, der er war, keine Karriere machen wollte und weil er als Arbeiter auch gebraucht wurde. Da hat man dann drüber hinweggesehen. Ja.
Ich bin in einer Zeitung auf einen Text von Ihnen gestoßen, den ich erstaunlich fand. Eine Trauerrede auf Ihren leiblichen Vater. als er gestorben war, haben sie eine Trauerrede auf ihn geschrieben und so ein Nachdenken über diese Trauerrede in einer Zeitung veröffentlicht. Und sie schauen da durchaus kritisch auf ihren leiblichen Vater. Sie schreiben zum Beispiel, dass er Fan gewesen sei von Rechtspopulisten und politischen Figuren wie Jörg Haider, Viktor Orban, vor allem auch Wladimir Putin. Das klingt dann so, als ob das zu einem sehr abständigen Verhältnis geworden ist zwischen ihnen.
Ja, das war die weitergehende Entwicklung. Mein leiblicher Vater glitt tatsächlich immer mehr ab. Der war dann auch Frührentner. Und der Groll, den er in der DDR hegte, setzte sich im neuen System eigentlich fort. Es gab dann Anfang der 90er Jahre so eine kleine positive Zeit bei ihm. Aber die ging dann relativ rasch den Bach wieder runter. Und dann kam so der Tenor auf, den man auch heute oft hört, wenn man sich mit bestimmten Menschen unterhält. Ja, es ist ja heute nicht anders als damals und es ist genauso schlimm oder noch schlimmer sogar. Also bei dem leiblichen Vater kam es dann im Sinne dieses Rechtspopulistischen auch dazu, dass er behauptete, in der DDR wäre es im Prinzip besser gewesen als heute. Also er hat sich da ziemlich verstiegen vor dem Hintergrund so einer massiven Unzufriedenheit, ja, die ich teilweise nachvollziehen konnte. Ich stehe ja selbst dem einen und anderen kritisch gegenüber oder habe auch bestimmte Déjà-vu-Effekte, wenn ich das damalige und das heutige vergleiche. Das bleibt nicht aus, aber ich würde die Systeme niemals gleichsetzen. Ja, oder schon gar die DDR nun als das Bessere noch betrachten. Mhm. Das ist schon sehr fragwürdig, aber er war da drin, er war auf dieser Schiene drauf und kam dann nicht mehr runter.
Warum war es Ihnen ein Bedürfnis, das öffentlich zu machen über Ihren Vater?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich im Übrigen auch überlegt und keine endgültige Antwort dafür bekommen. Im Prinzip ist es ehrlich gesagt natürlich ein Ausdruck von Egoismus, dass ich durch die Beschäftigung damit und durch die Veröffentlichung sieht man ja so einen Text nochmal als Gegenstand und nochmal so von außen und man sieht sich selber dabei. Also ich spiegle mich natürlich in meinem Vater, in meinem leiblichen Vater noch mehr als in meinem Stiefvater. Der Stiefvater ist mehr so ein befreundeter Mentor. Und der Vater ist eben der, wo man schon guckt, was habe ich denn jetzt von dem mitgekriegt? Und bekanntermaßen nimmt das ja im Alter auch zu. Und ich sehe ihm ähnlich, ich habe bestimmte Ausdrucksformen von ihm. Ich schaue in einer Art und Weise, wie er geschaut hat. Und da überlege ich dann auch, wie ist meine Mentalität, wo gibt's da Affinitäten zu ihm? Und die gibt's tatsächlich. Also war die Befassung mit ihm eigentlich eine Befassung mit mir selber. Also hochgradig, ja, egoistisch, vielleicht auch ein Hauch egomanisch. Und was dachte ich dabei? Er lebte ja nicht mehr. Und da ich Atheist bin und davon ausgehe, dass er das nicht mehr mitbekommen hat, habe ich das eben für mich getan. Oder, um es jetzt mal ein bisschen altruistisch zu formulieren, für meine Kinder, die ja auch schon 4 sind, dass die etwas über ihren Großvater lesen. Ja.
Sie haben uns Musik mitgebracht, das machen alle unsere Gäste hier erfreulicherweise. Und Sie haben ein Stück von Renft für uns. Ja. Das hat, glaube ich, mit einer auch ja durchaus rebellischen Situation in Ihrem frühen Leben zu tun, auch als Sie recht jung waren.
Naja, die Kindheit, da war der Fußball dominierend, Kindheit mit Jimmy. Und das wechselte dann, als ich jugendlich wurde, 14, 15, da wohnten wir schon in Spindlersfeld, nicht mehr am Boxhagener Platz. Da kam die Musik ins Spiel und die Mädchen und dergleichen. Und also Renft war die Band. Renft war eigentlich aus meiner Sicht die einzige richtige Rockband in der DDR. Also da werde ich wahrscheinlich jetzt viel Gegenmeinung herausfordern, aber sei es drum. Renft war für mich das A und O. Und natürlich pilgerte man dann auch zu den Konzerten. Und ich war beim vorletzten Konzert von Renft 1975. Kurz danach wurden sie verboten. Und ich habe dann tatsächlich in so einer kleinen Schulband gespielt als Schlagzeuger. Und wir haben dann noch Renft-Titel gespielt, als Renft schon verboten war. Also in der Schule ging das. Der Direktor hat dazu nichts gesagt. Ich glaube, der hat das so gar nicht mitgekriegt. Mhm. Und wer es mitgekriegt hat, der hat das nicht publik gemacht. Also auch das war in der DDR möglich, ohne dass man die DDR jetzt irgendwie schön reden möchte. Und da war so ein ganz besonderer Song, als ich wie ein Vogel war. Und der Text verkündet ja von der Sehnsucht vieler Menschen in der DDR.
Als ich wie ein Vogel war, der am Abend sang, riefen alle Leute nur Sonnenuntergang. Alle Vögel sind schon da, keiner, der das rief. Ohne Stimme flog ich fort, als schon alles schlief. Irgendwann will jeder Mann raus aus seiner Haut. Irgendwann denkt er dann, wenn auch nicht laut.
Renft haben wir da gehört, als ich wie ein Vogel war. Das hat uns Thorsten Schulz mitgebracht. Er ist Professor für praktische Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg. Er ist Drehbuchautor, er ist Schriftsteller. Wir haben über sein jüngstes Buch gesprochen gerade. Es gibt andere Bücher von ihm, die oft in ihrer Kindheit und Jugend spielen. Die Romane Boxhagener Platz zum Beispiel, Nilowskis Skandinavisches Viertel im Prenzlauer Berg, da haben ihre Großeltern gewohnt, auch ein Bezug aus ihrer Kindheit. Sie sind, das haben Sie vorhin schon erzählt, rund um den Boxhagener Platz in Friedrichshain groß geworden. Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie heute dort lang gehen im Szeneviertel Friedrichshain? Das hat sich ja schon sehr verändert. Ne?
Ja. Es ist tatsächlich so ein Modeviertel. Meine große Tochter wohnte auch seinerzeit dort, als sie anfing zu studieren. Sie war im ersten Semester und sie erzählte mir, dass das Viertel Erstsemesterviertel heißt. Aha. Oder hieß. Das geht ja schnell heute, die soziologischen Entwicklungen. Heute sind da schon eher wieder die jungen Familien. Die werden dann älter und dann sieht es aus wie in Charlottenburg. Es gibt auch auf dem Platz selber gibt's noch bestimmte Ingredienzien, die von damals sind, die Bestand haben.
Ja. Und Sie haben eben über diese Gegend Ihren ersten Roman geschrieben, Boxhagener Platz, 2004 ist der erschienen. Und damals haben Sie das Viertel Ihrer Kindheit zu rekonstruieren versucht, kann man das sagen?
Jein. Also es war so, dass ich den Roman geschrieben habe, nachdem ich keine oder nicht mehr so viele Drehbücher schreiben wollte. Ich wollte mein eigener Herr sein beim Schreiben und ich wollte meine eigene Sprache profilieren. Und vor allen Dingen, die Kindheit begann so wegzuschwimmen. Ich war in der Literatur ein relativ später Debütant mit Anfang 40 und ich merkte, ich kriege die Kindheit nicht mehr so zu greifen. Ich muss da jetzt mal richtig zupacken. Und aber in fiktionaler Hinsicht, ich wollte nichts Dokumentarisches schreiben, so à la mein Leben mit der FDJ oder so. Da gibt es ja etliche Bücher, das hat mich nicht interessiert. Es ging darum, eine Geschichte zu erfinden. Und innerhalb dieser Geschichte finden sich dann eben Figuren, Motive, Details aus dem sogenannten wirklichen Leben. Und dann war der Gedanke, warum soll ich irgendeinen Ort nehmen oder einen Platz, den ich nicht so gut kenne wie diesen, an dem ich groß geworden bin. Und das war eben Boxhagener Platz. Und es war auch ein Platz mit einem besonderen soziologisch-politischen Profil. Es lebten eben viele Arbeiter in der Gegend oder kleine Angestellte. Das war schon am Kollwitzplatz anders und woanders nochmal anders. Also insofern war das auch nicht austauschbar. Und eins muss ich nur erwähnen, erfreulicherweise wird der Roman in diesem Jahr nochmal neu verlegt im Jaron Verlag. Da kam der Verleger auf mich zu und fragte, ob er das machen könne. Und ich sagte ja natürlich gern und ich habe den dann auch nochmal lektoriert. Also ich habe mich literarisch sozusagen weiterentwickelt und mit dem, was ich mittlerweile kann, bin ich an den Text nochmal rangegangen und habe meinen eigenen Text lektoriert.
Und haben Sie viel verändert?
Nee, eigentlich nicht. Also ich konnte und wollte jetzt natürlich nicht ins Gefüge eingreifen. Es war jetzt nur in stilistischer Hinsicht so, dass ich zum Beispiel also relativ oft, fiel mir auf, das Wort plötzlich verwendet habe. Und das Wort plötzlich sollte man in der Literatur eher selten verwenden, nämlich nur dann, wenn wirklich mal etwas plötzlich ist. Ja. Ich sah ihn an, das reicht ja. Ich muss ihn ja nicht plötzlich ansehen. Ja. Also auf dieser Ebene bewegten sich die Veränderungen und das Buch kommt im Herbst diesen Jahres raus.
Im Jaron Verlag dann die Neuauflage von Boxhagener Platz. Man konnte sich bei Ihnen eigentlich auf eins immer verlassen, Ihre Bücher spielen in Berlin. Also angefangen mit Boxhagener Platz, dann eben Nilowski, Köpenick, Spindlersfeld, dann Skandinavisches Viertel, Prenzlauer Berg und auf einmal Öl und Bienen 2022 auf einmal Brandenburg.
Ja.
Wie sind Sie denn jetzt nach Brandenburg geraten,
ja,
mit einem Roman?
Ganz einfach, wieder dank meiner Eltern. Der Berliner und auch der proletarische Berliner hat ja den Ehrgeiz, eine Laube zu haben.
Ja.
Und er hat dann eine Laube, wenn er Glück hat und tüchtig ist und eine gefunden hat, und dann fährt er raus aus Berlin. Und dort verbringt dann das Kind, das mit den Eltern rausfährt, einen Teil seiner Zeit, vorwiegend im Sommer. Und da gab es dann eine Menge Erlebnisse, die ihren Eingang gefunden haben in den Roman Öl und Bienen. Und als ich Jugendlicher war, da war ich natürlich auch viel auf Rockkonzerten unterwegs. Also es gab diese Coverbands, also Uriah Heep, Deep Purple, Led Zeppelin, wie sie alle hießen, die kamen ja nicht in die DDR. Erstmal wollten die Bonzen das nicht, viel zu gefährlich. Und wenn, dann wären die wahrscheinlich auch zu teuer gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls gab es Coverbands, also Freischütz hieß zum Beispiel eine. Die haben Uriah Heep und Deep Purple gespielt. Oder eine mit dem bescheuerten Namen Soft. Die haben Jeff Rotal gespielt und da pilgerten wir hin in der Jugend, also meine Kumpels und ich. Und da war, ja, kann man schon so sagen, Sex, Drugs and Rock'n'Roll im Rahmen der DDR, da ist alles passiert, ja. Und also Drugs waren natürlich Alkohol und so, Mädchen waren durchaus vorhanden und Rockmusik. Und naja, das alles führte dazu, dass ich irgendwann die Lust hatte, diesen Roman zu schreiben, der im Havelland spielt. Habe vor allen Dingen in Erfahrung bringen können, dass im Havelland Erdöl gesucht wurde.
Da kommt das Öl in den
Titel. Da kommt das Öl her. Es gibt zum Beispiel einen Ort namens Knoblauch. Und da wurde ganz heftig nach Erdöl gebohrt. Und da gibt es auch ganz tiefe Löcher. Also es gibt zum Beispiel eine Zeitungsheadline, Märkische Allgemeine, glaube ich, vor x Jahren, das tiefste Loch in Brandenburg. Das ist, glaube ich, bei Ketzin. Und da wurde nichts anderes getan, als nach Erdöl zu bohren oder auch Erdgas zum Teil. Aber das war alles nicht sonderlich erfolgreich. Ja, vielleicht geht das jetzt wieder los mit der Bohrerei angesichts der Energiekrise. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, und so kam das mit dem Öl. Dann kamen die Bienen dazu. Und das sind ja auch zwei Metaphern und zwei Farben, schwarz und gelb. Also so baut sich so langsam ein Romangefüge zusammen, also einerseits auf der Metaebene der Motive und andererseits natürlich auf der Ebene der Figuren, ja, und diese Typen, die da in dem Roman eine Rolle spielen, die ich alle sehr mag, sonst kann ich auch so eine Figuren gar nicht schreiben, die habe ich eben wirklich erlebt, ja, die waren meistens ein paar Jahre älter. Die haben dann irgendwo abgehangen und man war als Jüngerer stolz, wenn man mit denen irgendwie rumsumpfen konnte. Ich meine, von heute aus betrachtet auch gut, dass man dann irgendwann den Absprung geschafft hat. Ich glaube, sofern die leben, rennen die immer noch mit Parker und Jeans rum.
Unverändert im Look von damals.
Unverändert im Look von damals. Fukuhila als Haarschnitt, sofern sie noch Haare haben. Also man sieht sie im Übrigen auch noch, also so die letzten Renf-Konzerte. Da hat man die noch gesehen. Die sind dann schon 60, 70 oder noch älter. Und ich habe tatsächlich neulich mal so ein Konzert gesehen, das war Rockhaus, haben da gespielt, in der Wabe in Berlin. Da waren im Publikum einige Leutchen mit Rollator. Das kommt schon vor.
Ja. Sie haben gerade gesagt, Absprung geschafft. Ihren Absprung haben Sie ja dann irgendwann jedenfalls an die Hochschule für Film- und Fernsehwissenschaften geschafft. Von 1982 bis 86 haben Sie da studiert. Ich würde gerne mit Ihnen auf den Weg dahin gucken. Wie ist denn das Arbeiterkind Thorsten Schulz jetzt auf die Idee gekommen, Arbeiter- und Verkäuferinnenkind zum Film zu gehen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe angefangen, wirklich ganz naiv kleine Geschichten zu schreiben, wo ich die Probleme, die ich so mit mir herumgeschleppt habe, thematisiert habe. Ich habe auch Gedichte geschrieben, voller Weltschmerz, wie es in der Pubertät wohl nicht so unüblich ist. Und ich hatte dann echt die Chuzpe, diese Sachen bestimmten Leuten zu zeigen. Ich erinnere zwei Sachen. Einmal war ich bei einer Lesung von Wolfgang Kohlhaase. Den kannte ich gar nicht. Der hatte eine Lesung in einer Bibliothek in Johannisthal. Wenige Leute da, 20 oder so. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen, weil der sprachlich so drauf war, auch vom Berlinerischen herkommend, wie ich es auch fabrizieren wollte. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe ihn gefragt, ob ich ihm mal ein paar Texte von mir zeigen darf. Und er war so freundlich und sagte ja. Und dann irgendwie hat er mir auch, glaube ich, seine Adresse gegeben. Jedenfalls habe ich handgeschriebene Texte da vorbeigebracht und er sprach mit mir darüber. Und das war so eine Initiation, dass das Arbeiterkind jemanden fand, der über die Texte sprach. Also der Wolfgang war auch dann zurückhaltend, also der hat dann eine halbe Stunde mit mir und dann war auch gut, ja. Also der hat sich da nicht so ausgelassen. Aber das hat mir gereicht, ja. Und dann hatte ich noch eine zweite Sache mit Gisela Steineckert. Da habe ich was geschrieben und da kam zurück. Diese Gedichte, die sind so düster. So soll ein junger Mensch im Sozialismus nicht sein. Das hat nicht so gut geklappt.
Überrascht mich jetzt bei Gisela Steineckert, der Dichterin, nicht so sehr. Aber was für ein Glück, dass Sie auf Wolfgang Kohlhase gestoßen sind. Den großen Drehbuchautor, Solo Sunny.
In Zeiten des abnehmenden Lichtes. Ich war 19, Mama, ich lebe. Sommer vom Balkon, also viel, der ja auch über die Wände hinaus dann aktiv und erfolgreich geblieben ist. Ja, das war so ein Glücksfall. Also irgendwie hatte ich dann doch so ein Selbstbewusstsein, mich an solche Leute zu wenden. Und ich habe dann auch späterhin, also ich hatte eine ganz tolle Kollegin, Tamara Trampe, hieß sie, lebt auch leider nicht mehr. Ich habe mich dann beworben fürs Studium, Fachrichtung Filmwissenschaft. Und da war Tamara zufällig im Gremium. Und die kam dann zu mir danach und sagte, du, ich bring dich bei der DEFA unter. Und so kam ich zur DEFA. Das waren einfach glückliche Umstände. Ja. Also es war auch eine Marktlücke. Die haben auch junge Autoren gesucht, ja, bei der DEFA.
Ich möchte gleich mit Ihnen darüber reden, wie das war damals an der Filmhochschule, wo man noch von den Fenstern auf die Grenze im Griebnitzsee geguckt hat und wie es dann heute aus Ihrer Wahrnehmung an der Filmuniversität Potsdam ist. Das machen wir gleich nach einem nächsten Song, den Sie uns mitgebracht haben, nämlich Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Warum haben Sie das dabei?
Öl und Bienen. Öl und Bienen ist Drugs and Rock'n'Roll, also Sex ist weniger bei meinen Protagonisten. Das kommt dann erst, als eine bestimmte Frau auftaucht. Aber die hören von früh bis abends Rockmusik und With a Little Help from My Friends in der Coverversion von Joe Cocker ist ein Titel davon.
Das war Joe Cocker mit With a Little Help from My Friends, dem Beatles-Titel. Das hat uns Thorsten Schulz mitgebracht, der Schriftsteller und Drehbuchautor. Und heute Professor für praktische Dramaturgie an der Filmuniversität Babelsberg. Wobei das auch nicht mehr so ganz stimmt, denn Sie hatten gerade Ihren letzten Tag an der Filmuniversität. Was ist das jetzt eigentlich für ein Gefühl?
Das ist ein vorwiegend gutes Gefühl. Ich war 24 Jahre lang Professor an der Uni und habe das auch sehr gerne gemacht. Aber es hat doch bisweilen auch sehr vom Schreiben abgehalten. Und jetzt bin ich in Anführungszeichen nur noch Schriftsteller und werde das erstmal genießen und stehe jetzt natürlich auch wieder unter Druck, das zu genießen. Also alles ist ambivalent. Das Besondere war ja, dass ich selber an der Uni studiert habe, an der ich später als Professor gearbeitet habe. Und insofern ist das für mich schon ein Lebensthema.
Mhm. Ja. Und das hat eben 1982 angefangen, Ihr Studium, damals Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg in der DDR. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, von den Hochschulgebäuden hat man damals auf die Grenze in den Griebnitzsee geschaut. Wie war das da zu lernen und auf die Grenze zu gucken?
Wir waren im Grenzgebiet. Also wer seinen Ausweis vergessen hatte, kam nicht rein. Ernst, der Pförtner, war vielleicht gnädig und ließ einen dann doch rein. Es war schon ein besonderes Gefühl, das dann natürlich abflaute mit den Monaten und den Jahren. Und das vielleicht Erwähnenswerte ist, dass keiner von uns irgendwie rübergegangen ist während des Studiums. Also das wäre bestimmt möglich gewesen. Da gab es den Griebnitzsee. Und wenn es sehr neblig war, hätte man bestimmt irgendwie rübergekonnt, ja, bei entsprechender Vorbereitung. Aber das hat niemand getan, weil das Studium eben auch sehr begehrt und auch ziemlich gut war. Und ich glaube schon, dass manche von uns, also mich eingeschlossen, so den einen oder anderen Gedanken aufbrachten, dahingehend, ja, vielleicht gehen wir später mal rüber. Aber nicht während des Studiums. Und ich zählte zu den Leuten, die auch eine gewisse Hybris hatten. Also die Hybris bestand darin, dass wir meinten, mit dem, was wir da lernen, Filme machen zu können und die DDR-Gesellschaft, den real existierenden Sozialismus, dem wir ja weitgehend auch kritisch gegenüberstanden, irgendwie positiv beeinflussen zu können. Also Stichwort 1968, Prager Frühling, Tschechoslowakei, die Verbindung von Sozialismus und Demokratie, das war so das Vorbild und das war so der Leitgedanke. Und von heute aus betrachtet war das natürlich eine ziemliche Hybris und eine ziemliche Illusion. Ja, aber das war mir und uns damals nicht so bewusst. Also man war ziemlich positiv drauf und wollte rebellisch sein, Grenzen austesten. Das hatte natürlich seine Grenzen. Aber so ein Begriff wie Opportunismus, ich weiß gar nicht, heute spielt er gar nicht mehr so eine Rolle. Aber das war damals in meinem Denken so einer der Hauptbegriffe. Wie bin ich opportunistisch? Wie weit gehe ich? Wie muss ich mich abgrenzen? Wo sage ich was? Wie weite ich meine Grenzen aus? Und so, das war das Hauptthema, ja.
Gab es denn an der Hochschule dann die Möglichkeit, tatsächlich Grenzen auszuweiten, tatsächlich Dinge zu machen, die auch kritisch dem System gegenüber waren?
Absolut. Also ich kenne eine ganze Reihe von Studenten, Regiestudenten vor allen Dingen, die da Filme gemacht haben, die von einer Interessantheit waren, gerade in der eben benannten Hinsicht, wie spätere Filme von ihnen das nicht mehr waren. Also da gibt es einige, also Andreas Kleinert oder auch Andreas Dresen, gut, die sind später auch erfolgreich gewesen, aber die haben schon als Studenten, haben die schon ziemlich gute Filme gemacht oder meine Geschichten gingen auch in die Richtung, dass sie durchaus interessant waren und dass Leute sagten, naja, ist vielleicht noch nicht so gut geschrieben, aber was der da anrührt als Thema und wie der, sein Blick auf die DDR ist schon beachtlich und der traut sich aber, also es kam schon vor. Es kam schon vor, ja. Also doch, muss ich schon. Das war schon so eine auch fast eine kleine Parallelwelt, ja. Dass die, meine, die Oberen waren ja auch nicht ganz doof. Die sagten dann, okay, die sollen sich da mal austoben und dann kriegen wir die schon sozusagen auf die richtige Schiene später, ja, wenn es ums Geldverdienen geht und so.
Das heißt, das, was sie da ausprobieren konnten, das blieb dann im Rahmen der Öffentlichkeit dieser Hochschule. Das kam jetzt nicht in die Kinos der DDR.
Nee, in die Kinos kaum. Höchstens mal eine Sondervorführung. Es kamen Filme auf Festivals unter und ich hatte zum Beispiel einen kleinen Film über Konrad Wolf gemacht mit einem Regiestudenten zusammen, der lief bei der Doc-Filmwoche und dann liefen auch Filme im Westen und ich war noch an einer Hochschule bis 86, als es uns nicht möglich war, mit eigenen Filmen auf Westfestivals zu sein. Also dieser besagte Konrad Wolf Film lief auch in Oberhausen und ich glaube auch in München und so. Und da konnte ich nicht hinfahren. Da sind dann irgendwelche Funktionäre gefahren. Und man muss an der Stelle erwähnen, dass sich das mit Lothar Bisky änderte, der dann Rektor wurde und Leute wie Andreas Dresen zum Beispiel profitierten sehr von Lothar Bisky, weil sie dann mit ihren Filmen im Westen sein konnten.
Jetzt würde ich gerne einen großen Sprung mit Ihnen machen. Sie sind dann 2002 Professor an der Filmuniversität Babelsberg geworden. Ende 2024, da hatte Ihre Filmuniversität 70. Geburtstag und Sie haben einen recht kritischen Geburtstagstext veröffentlicht in einer Zeitung über den damals aktuellen Zustand der Filmuniversität. Können Sie sich in Erinnerung rufen, was Sie da vor allem kritisieren wollten?
Naja, ich finde, und ich kann das an das Jahr 2015 festmachen, diese große Flüchtlingswelle. Danach kam das politisch-mental, lief das so etwas aus dem Ruder. Also jede kritische Bemerkung gegenüber die Problematik der Geflüchteten wurde sofort geahndet als eine solche, die aus der sogenannten rechten Ecke käme. Das war eine ungute Situation. Political Correctness und Wokeness zogen in einem Maße ein, wie es nicht schön war. Also gegen Wokeness ist ja per se nichts zu sagen. Das ist einfach eine Art der Achtsamkeit und des Aufpassens und des Wachseins. Wachsein ist ja ungeheuer wichtig. Aber wenn das politisch instrumentalisiert wird und wenn das dazu führt, dass sich bestimmte Menschen nicht mehr trauen zu sagen, was sie sagen möchten, zumindest in größeren Gruppen und nur noch unter vier Augen, das hat mich nebenbei gesagt dann doch an DDR-Verhältnisse erinnert, so punktuell, ohne dass ich das jetzt gleichsetzen will. Und das hat mich doch ziemlich traurig gemacht. Und vor dem Hintergrund dessen habe ich das eben geschrieben, dass diese Wokeness, die in gewisser Weise missbraucht wird von bestimmten Menschen, die entsprechende Interessen hegen oder das Quotendenken, falsch verstandene Diversity.
Man da denkt, würde ich gerne mal nachfragen, weil Diversität ist ja etwas, gerade Sie, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie als Arbeiterkind eben an die Universität gekommen sind oder damals noch an die Filmhochschule. Ja. Insofern müsste doch auch aus Ihrer eigenen Biografie heraus Diversität, also auch die Herkunft von Studierenden aus verschiedenen sozialen Schichten mit verschiedenen Herkünften doch ganz in Ihrem Sinne eigentlich sein.
Ja, aber Diversität ist so eine Art Wettbewerb und da fallen die Menschen mit Arbeiterherkunft oder zum Teil auch Ostdeutsche im gesamtdeutschen Kontext doch etwas unter den Tisch, würde ich sagen. Es gibt so bestimmte Diversity-Moden, aber wir an der Uni, ich hatte ja nun immer damit zu tun, Jahr für Jahr, wenn die neuen Bewerber und Bewerberinnen antraten, man hat eben kaum Leute aus Arbeiterverhältnissen, die sich überhaupt bewerben. Ja, und da muss man vielleicht schon vorher ansetzen, damit das sozusagen im Sinne von Diversität auch zu dem kommt, was wir uns vielleicht wünschen können. Und was ich bei der ganzen Diversitätsproblematik am meisten oder wirklich bemängele, ist die Tatsache, dass eine Diversität von Haltung und Meinung eher unerwünscht ist. Also man verabredet schnell so bestimmte linksliberale Denkweisen und Haltungsarten. Ja, das ist ja gut und schön und dem kann ich mich auch zum Teil anschließen. Aber anderes, liberal-konservatives und so weiter, das fehlt dann eher. Das kann man mit der Lupe suchen. Also würde man jetzt da eine Wahl nur in so einer Uni machen oder vielleicht auch beim Sender, dann hätte man irgendwie die Grünen, die Linken, die SPD und FDP, CDU schon gar nicht, ja, oder kaum. Und da, das haut irgendwie nicht hin, ja, denn man sollte schon bemüht sein, die Gesamtheit von Bevölkerung, wie sie nun mal ist, zu spiegeln. Ja.
Dieses Thema Diversität hat Sie in gewisser Weise auch beschäftigt bei einer anderen Aktivität von Ihnen, aber da wiederum als Kämpfer für mehr Diversität, wenn man so will. Sie haben nämlich die Initiative Netzwerk Quote Ost mitgegründet
im
Jahr 2023, zusammen mit anderen. Da war zum Beispiel die Schauspielerin Sophie Pfennigsdorf mit dabei, der Regisseur Jochen Alexander Freidank. Was wollten Sie da erreichen mit dieser Initiative?
Na, ich finde ja Diversität interessant. Es soll bloß nicht zu bestimmten Diversitätsmoden führen, die dann andere Beispiele von Diversität eher verhindern. Ja? Und es soll nicht die politisch-ideologische Instrumentalisierung von Diversität stattfinden. Naja, da war es schlicht so, da muss ich mal nochmal ganz privat werden. Ich lebte 6 Jahre und zwar auch sehr gern in Mecklenburg und hatte mit dem gesellschaftlichen Leben jetzt, so wie ich es aus Berlin kenne, relativ wenig zu tun, kam zurück nach Berlin und hatte wahnsinnig Lust, mal irgendwie politisch tätig zu werden. Dann kam der besagte Jochen Freidank auf mich zu, der ganz engagiert ist, was die Ostquote anbelangt. Und dann dachte ich, der ich ja eigentlich Quotengegner bin, aber man sieht, mein Leben besteht aus Ambivalenzen und mein Denken sowieso, dann sagte ich, okay, also jetzt in diesem Land, alle möglichen Leute schreien nach Quote, jetzt machen wir als Ostler das auch mal. Ja, warum nicht? Leben hat ja auch einen spielerischen Aspekt. Und wenn man es verantworten kann und wenn es jetzt ethisch gesehen verantwortbar ist. Also haben wir das gemacht, das dümpelte dann so eine Weile vor sich hin, bis ich dann ein Interview in der Welt gegeben habe zu dem Thema. Und dann kam der Spiegel, die FAZ, die berichteten darüber und es wurde auch in der Branche ziemlich bekannt. Was mittlerweile ist, ja, jetzt gibt es so ein paar Podien, wo das diskutiert wird, aber ich glaube, ich bin dann auch wieder skeptisch oder vielleicht sogar ein bisschen pessimistisch, das läuft dann auch wieder so aus. Das ist so eine, ja, so eine Kampagne, ja, gibt viele davon.
Sie haben in dem Zusammenhang auch gesagt, ich will das mal zitieren, viele Leute im Osten Deutschlands haben ganz zu Recht den Eindruck, dass ihre Geschichten in den Medien nicht erzählt werden. Und für die meisten Menschen im Osten ist diese mentale Problematik viel stärker als alle materiellen Probleme. Also ja. Denken Sie auch, dass die politische Radikalisierung im Osten auch zu tun hat, vor allem auch mit diesem, unsere Geschichten werden nicht erzählt?
Ich denke schon. Also es hat mehrere Gründe. Es ist multikausal. Es ist einmal ganz stark der Groll, über den ich anhand meines leiblichen Vaters redete, den man bei Leuten findet, die in ihrem Leben nicht vorwärts kommen und sozusagen die Schuld dafür abdelegieren. Und da ist ja Vater Staat an erster Stelle dann gefragt und man selber beweist ja nur seine Infantilität damit. Das ist natürlich ein Aspekt bei der Sache. Aber wenn ich mir die AfD-Wähler anschaue, viele davon, denen geht's ja materiell gesehen relativ gut. Reisefreiheit haben sie auch, die nutzen sie oftmals gar nicht, aber okay. Und dieser Aspekt, dass zu wenig wahrhaftige Ostgeschichten erzählt werden, der ist schon stark im Spiel. Also man hat allzu oft, da könnte ich Beispiele nennen, Filme mit Ostproblematiken, die dann von Westlern gemacht wurden. Dementsprechend sehen die Filme eben aus.
Nennen Sie mal Beispiele bitte.
Weißen See, die Serie, oder so ein Film wie Das Leben der Anderen. Das ist ein Märchen, das ist ein gut konstruiertes Märchen mit DDR. Zumal in den 80er Jahren hat das relativ wenig zu tun, meines Erachtens. In Amerika ist der Film populär geworden. Die denken jetzt alle, so war die DDR. Ja. So eine Filme können ja sein, aber da sollten sich dann auch andere Filme hinzugesellen. Man ist allzu schnell beim Konfektionierten. Und man findet sogar Autoren und Regisseure mit Ostbiografie, die diesem Konfektionierten in die Falle gehen. Also diese ewigen Stasi-Seilschaften, die Neonazis in einer ostdeutschen Provinz, das gibt's ja alles. Aber irgendwann wird das ein dermaßen erbärmliches Klischee, dass man damit nicht mehr künstlerisch arbeiten kann. Man kann ja davon ausgehen und man kann das irgendwie aufbrechen und erzählerisch interessant machen. Und die Wahrheit ist eben doch deutlich vielfältiger. Und das stößt den Leuten zu Recht auf. Die sehen das und die sagen, ich bin damit nicht gemeint. Ja, Osten ist immer mit Düsternis verknüpft. Ja, also da müssten Sie mal einen Kameramann einladen oder einen Beleuchter vom Fernsehen. Die könnten vielleicht sagen, dass die Bilder dann tatsächlich immer so düster sind. Also es scheint mir so. Ja, jedenfalls ergibt das eine Summe von Faktoren, bei denen die Leute sagen, das ist nicht unseres und jetzt setzen wir mal ein Zeichen. Ja. Und aber es gibt auch andere Aspekte. Natürlich ist das mit der Demokratie auch schwierig. Demokratie verlangt Beteiligung. Beteiligungsfähigkeit muss erworben werden. Viele haben gar nicht die Fähigkeit, die Lust. Die wollen das abdelegieren. Denen ist Demokratie zu kompliziert. Und wenn wir jetzige Zeiten haben, die schwierig sind, ist die Demokratie, die ich sehr verteidigen möchte mit meinen kleinen Mitteln, umso schwieriger. Ja, also da bin ich ganz liberal. Aber Freiheit ist ja auch etwas zum Fürchten für viele Menschen. Die wollen sich dann lieber in so ein gemachtes Bett legen, wo es wohlig ist und ruhig ist. Aber aus dem Bett kann man dann schnell auch rausgerissen werden und dann liegt man irgendwo rum. Also.
Thorsten Schulz, wir haben dieses Gespräch vorhin angefangen mit einem Buch über Ihre Kindheit. Jetzt sind wir fast am Ende unserer Zeit. Sie haben schon gesagt, dass Sie eigentlich an was Größerem über Ihre Kindheit dran sind. Ich bin aber auch noch gestoßen auf ein anderes Projekt von Ihnen. Sie waren eben mal Stadtschreiber im schönen Rheinsberg 2023 und da haben Sie erzählt, dass Sie an einem Roman arbeiten, der an einer Hochschule spielt, die der Filmuniversität Babelsberg nicht unähnlich ist. Und es sollte auch um eine Hauptfigur des Buches gehen, die wie Sie dort studiert und gearbeitet hat. Sehr interessant. Wie steht es denn um diesen Roman?
Den schreibe ich gerade, den schreibe ich quasi seit 10 oder 15 Jahren schon mit Unterbrechungen. In Phasen der Unterbrechung sind die anderen Bücher und Drehbücher und Hörspiele entstanden. Und da bin ich jetzt intensiv dran. Das ist der schwere Brocken, der auf mir lastet. Und mit dem Alter wird ja die Konzentrationsfähigkeit auch nicht besser. Und ich muss hier Social Media und den ganzen Kram jetzt weit von mir weglegen. Ich muss an diesen Roman ran. Und der wird auch fertig werden. Das ist wahrscheinlich der nächste. Und dann will ich tatsächlich nochmal in meine Kindheit einsteigen. Ich habe zu Hause einen großen Schuhkarton, da steht Kindheit drauf. Und alles, was mir zum Thema Kindheit einfällt, also so authentisches Material, kommt da rein, weil man vergisst ja auch viel. Mhm. Und ich habe noch nicht die Geschichte dafür, die ich dann hoffentlich finden werde. Also das sind so neben weiteren Projekten eigentlich die Hauptprojekte.
Für uns haben Sie jetzt noch ein Musikstück. Das kommt jetzt von Pink Floyd, Us and Them. Warum haben Sie das dabei?
Ja, ich habe neben den Büchern, hatte ich auch angefangen, Dokumentarfilme zu machen. Ich könnte salopp sagen, Flucht vom Schreibtisch. Figuren im wirklichen Leben kennenlernen. Ich habe verschiedene Frauenporträts gemacht. Kuba Sigrid ist eins und der Nachfolgefilm war dann von einer, die auszog, über eine Frau, die im heutigen Polen geboren wurde, dann anhand ihrer Mutter nach Westdeutschland kam, als Aussiedlerin sozusagen. Und dann war ihr das alles zu klein und zu miefig. Dann ist sie weiter nach Holland. Und von Holland machte sie dann den Sprung nach Amerika, also immer weiter westwärts, lebt dort in Los Angeles, arbeitet als Kellnerin in einem Striptease-Lokal. Und sie hat eine Tochter und diese Tochter, das erzählt sie in dem Film, wurde gezeugt auf Pink Floyd. So ist ihr Ausdruck und der Titel ist Them.
Den hören wir gleich, für uns mitgebracht von Thorsten Schulz. Seine Bücher, das neueste heißt Jimmy oder die Kunst zu dribbeln. Wir haben andere Bücher kurz berührt. Boxhagener Platz, Nilowski, skandinavisches Viertel, Öl und Bienen haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Danke Ihnen sehr, dass Sie zu Gast waren hier bei Radio 3.
Vielen Dank.
Und Frank Meyer ist mein Name. Sehr schön, dass Sie uns zugehört haben. Sie finden unsere Gespräche alle auch auf radio3.de oder in ARD Sounds. Und jetzt hören wir Pink Floyd mit Us and Them.
After all, we're only ordinary.